Herzlich willkommen beim Prep to Perform Podcast mit Fee Bayer. Hier werfen wir einen Blick hinter die Kulissen, wo Menschen sich auf körperliche Höchstleistungen wie sportliche Wettkämpfe, Spiele, künstlerische Bühnendarstellungen oder andere Ereignisse vorbereiten. Wir beleuchten dabei vor allem die Athleten- bzw. Künstlerbetreuung in all ihren die Leistung beeinflussenden Facetten, von der Trainingsplanung über kulturelle Aspekte und eingesetzte Technologien bis hin zu aktuellen Trends. Mit diesem Podcast wollen wir unseren Beitrag zum Teilen von Wissen in diesen Bereichen leisten und interdisziplinäres Lernen fördern. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 104 unseres Prep-to-Perform-Podcasts mit Fee Bayer. Heute habe ich zu Gast Anja Hauschild, ärztliche Leitung beim Leipziger Ballett. Anja befindet sich gerade im Office in Hamburg. Liebe Anja, herzlich willkommen. Wie geht es dir?
Hallo Fee, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut. Und dir?
Ja, mir auch. Wir starten beide frisch ins neue Jahr und sitzen uns virtuell zumindest gerade gegenüber. Und wir kennen uns jetzt auch schon seit, ich glaube, die Zeit vergeht aber so schnell, mindestens mal 2, wenn nicht sogar 3 Jahre. Aufgrund eines ganz tollen Projektes, was du ja nicht nur für das Ballett Leipzig vorantreibst, sondern ein bisschen übergeordnet, aber genau, da wirst du uns gleich erstmal ein bisschen was zu erzählen. Vielleicht genau dementsprechend als Einstieg so ein bisschen, beschreib uns doch einmal das typische Belastungsprofil von Balletttänzern. Wir haben jetzt auf der Folge dich wirklich als Erste aus dem Bereich Performing Arts oder ganz konkret aus dem Bereich vor allem Ballett.
Ja, im Tanz ist das ja so, dass du Athletin und Künstlerin sein musst, um Ballett zu tanzen oder Tänzerin zu sein. Und im Tanz ist es tatsächlich das Schöne, dass wir ja so eine unheimliche stilistische Vielfalt haben. Das macht es uns aber auch schwer, ein typisches Belastungsprofil zu identifizieren. Ja? Die Belastungen, es gibt schon sehr typische Belastungsmuster oder auch, sagen wir mal, Belastungsfaktoren, die von Haus zu Haus sozusagen identisch sind. Und dann kommt es aber immer sehr darauf an, in welcher Arbeitsumgebung du als Tänzer arbeitest. Also dann gibt es doch feine Unterschiede. Ja, also du sprachst das Projekt schon an, mit dem ich ja in 7 verschiedenen Kompanien unterwegs war. Und da zeigt sich eben auch in den Ergebnissen, dass die Arbeitsumgebung, in der du bist, doch einen maßgeblichen Einfluss auf das Belastungsprofil hat, was sich dann auch widerspiegelt, zum Beispiel in der Gesundheit der TänzerInnen, ne, in den Verletzungen, in den Problemen, die sie haben. Und was auch noch spannend ist, wenn man die Frage gestellt bekommt, dann will man eigentlich spontan sagen, das Belastungsprofil ist eigentlich sehr einseitig und gleichzeitig aber super komplex. Und das liegt, glaube ich, an dieser, ich sage jetzt einfach mal, doppelten Identität, ja, die TänzerInnen haben, dass sie eben eigentlich wirklich Athletinnen sein müssen, um diesen Beruf ausüben zu können, weil die körperlichen Belastungen so maximal sind und wirklich Spitzenbelastungen entsprechen. Deswegen vergleicht man sie ja auch immer häufiger mit Hochleistungssportlern. Und sie aber andererseits auch im Selbstverständnis eher KünstlerInnen sind und damit auch nochmal eine andere mentale Belastung haben, als das eben vielleicht Leistungssportler haben. Mhm. Ja, und also man muss schon sagen, es sind sehr lange Arbeitstage. Es sind auch je nach Produktion, ja, je nach Stück, an dem man arbeitet, wirklich manchmal maximale Belastungen, physisch und mental. Und was viele nicht wissen, unsere angestellten BühnentänzerInnen arbeiten in der Regel mit dauerhaft befristeten Arbeitsverträgen. Das ist ein Tarifvertrag, der nennt sich Normalvertrag Bühne. Der ist in der Regel auf 1 Jahr befristet. Das heißt, du hast immer auch im Hintergrund ein bisschen so eine Unsicherheit, wie lange du in dieser Kompanie bleiben kannst, ob du verlängert werden wirst. Also das ist nochmal so ein zusätzlicher, besonderer Fakt, den man immer auch benennen muss, damit einfach auch klar ist, ne, diese Arbeitsbedingungen haben auch so eine gewisse Fragilität, sage ich jetzt mal.
Finde ich super, dass du den Aspekt mit reinbringst, weil ich finde, auch gerade im Profisport wird dieser mentale Aspekt Auch wenn es da um ganz andere Verträge und auch andere Vertragssummen geht, oft zumindest mal im Profifußball. Dennoch wird allgemein gesprochen dieser mentale Aspekt und der große Einfluss dieses mentalen Aspekts auf die Leistung noch viel zu wenig mit in die Gesamtbetrachtung einbezogen. Und das macht ihr ja hier schon auch ganz bewusst. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Anfang. Da hast du ja gesagt, das Umfeld prägt maßgeblich das Belastungsprofil des Tänzers. Was meinst du mit Umfeld? Ist das das jeweilige Stück oder meinst du jetzt mit Umfeld, ob er in einer Kompanie tanzt, ob er, weiß ich nicht, im Cirque du Soleil oder was ist mit diesem Umfeld eigentlich gemeint?
Also das nach allem, was wir jetzt erfahren und erlebt haben, sind das tatsächlich eher die weicheren Faktoren. Also das, was wir auch im täglichen Leben, in den kleinsten zwischenmenschlichen Beziehungen und Interaktionen erfahren, ist wirklich die Kommunikation, der Umgang miteinander. Also tatsächlich die Arbeitskultur, ja, die Kommunikationskultur, die Organisationskultur. Und Theaterbetriebe sind ja sehr spezielle Betriebe mit, sage ich jetzt mal, vielen Eigenarten, auch vielen historisch gewachsenen Eigenarten, auch besonderen hierarchischen Ordnungen. Auch da gibt es natürlich unheimlich viele Unterschiede. Ja, wir haben ja eine ganz hohe Theaterdichte in Deutschland. In keinem anderen europäischen Land gibt es ja so viele Tanzkompanien, die festangestellte BühnentänzerInnen beschäftigen wie in Deutschland. Mhm. Ja, deswegen ist das hier natürlich auch ein ganz attraktiver Arbeitsmarkt.
Aber du sagst jetzt festangestellt einerseits, andererseits hast du eben davon gesprochen, dass die oft begrenzte Arbeitsverträge haben. Wie kann man das jetzt nochmal voneinander unterscheiden oder nach welchen Kriterien?
Genau, das ist tatsächlich die Besonderheit. Sie sind festangestellt, aber der Vertrag gilt per se erstmal für eine Spielzeit. Ja, ja. Ja, und die Spielzeit beginnt in der Regel so Mitte, Ende August und läuft dann bis in den Juli des Folgejahres. Mhm. Und dann muss tatsächlich bis Ende Oktober schon entschieden werden, ob du verlängert wirst oder nicht. Bei Menschen, die mehr als 8 Jahre oder 8 Spielzeiten schon beschäftigt sind, gibt es ein bisschen andere Fristen für diese Verlängerungen bzw. Nichtverlängerungen. Und es ist häufig auch so, wenn jemand ganz frisch in die Kompanie kommt, dass dann schon häufig erst auch mal 2 Jahre miteinander gearbeitet wird, bis so eine Entscheidung fällt. Und es bedeutet nicht, dass Tänzer jedes Jahr gekündigt werden, ja. Also es gibt natürlich Kompanien, in denen du sehr konstante Tänzerstämme hast. Tänzer, die an manchen Häusern wirklich mehr als 10 Jahre beschäftigt sind. Mhm. Aber das ist eine übliche Praxis, ne? Das ist zumindest erstmal die vertragliche Grundlage. Aber die TänzerInnen an unseren Theatern sind ja also unheimlich international. Wir haben ja in manchen Kompanien wirklich irgendwie mehr als 20 Nationen, die da vertreten sind, weil der Markt hier schon sehr attraktiv ist aufgrund der hohen Theaterdichte und weil du natürlich, wenn du so einen Vertrag hier ergattert hast, zum Beispiel eben auch unfallversichert bist. Mhm. Ja, was die TänzerInnen, die freischaffend arbeiten, projektbezogen, das haben die eben nicht. Ne? Die sind ganz andere Sozialversicherungssysteme als die festangestellten Bühnentänzerinnen. Mhm. Deswegen ist das schon sehr attraktiv, in so ein Engagement zu kommen.
Ist das auch die VBG oder ist das dann eine andere Unfallversicherung bei euch im Tanz?
Das sind die Unfallkassen der Länder in der Regel.
Okay. Mhm.
Die VBG versichert aber den Musical-Bereich zum Beispiel. Die Musical-Tänzerinnen, die ja hier in Hamburg ja sehr stark zum Beispiel vertreten sind, die sind VBG versichert. Aber an den Stadtstaats- und Stadttheatern sind es die Unfallkassen der Länder, bei denen die Tänzer versichert sind.
Mhm. Und du sagtest gerade, dieser internationale Aspekt, den finde ich spannend. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einer Cheftrainerin beim Cirque du Soleil, die wiederum, ich glaube, die haben sogar noch mehr Nationen. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch, also meine Vorstellung von diesem Tänzermarkt ist einfach, dass es natürlich ein spezialisierter Markt ist. Das ist ja eigentlich eine Karriere, auf die du dein ganzes Leben lang hinarbeitest. Und wenn du dann auf dem hohen Niveau tanzt, dann ist das wahrscheinlich auch international gesehen ein recht kleiner Markt. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass man, wenn man sich auf diesem Niveau im Tanzmarkt bewegt, dass du gar nicht drum rumkommst, einfach auch, was ja positiv und schön ist, wahrscheinlich grundsätzlich immer ein sehr internationales Ensemble zu haben. Ne?
Absolut. Es kommen ja sehr viele internationale TänzerInnen schon zur Ausbildung nach Europa, sowohl an die deutschen Ausbildungsschulen als auch an die Ausbildungsstätten im angrenzenden Ausland. Und dann sind die manchmal wirklich schon mit 12, 13 oder noch jünger, kommen die hierher, machen also die ganze Tanzausbildung schon hier und bleiben dann häufig auch hier und starten dann eben hier auch in ihre professionellen Bühnenkarrieren. Aber man sagt ja manchmal auch so, Tänzer sind ist ein reisendes Völkchen. Und es stimmt schon auch, also die sind viel international unterwegs, weil sie einfach, ja, vielleicht, also es gehört einfach zu dem Beruf dazu. Und die reisen natürlich auch ein bisschen mit der Herausforderung, weil einfach auch klar ist, dass du das ja nicht bis 50, 60 machen kannst.
Ja.
Das ist so eine bestimmte Zeit in deinem Leben. Und wie du schon sagst, darauf arbeiten sie von der Kindheit an hin und haben da natürlich auch bestimmte Vorstellungen, Ziele, was sie erreichen wollen, welche Rollen sie tanzen wollen, mit welchen Choreografen sie arbeiten wollen. Und das ist eine Zeit, die sie also mit maximaler Intensität auch nutzen und leben. Und dann ziehen sie eben auch mal weiter, wenn es irgendwo nicht weitergeht.
Ja, sehr spannender Aspekt. Soll jetzt heute nicht der zentrale Aspekt sein, aber da gibt es sehr, sehr viele spannende Facetten noch bei euch. Ich verstehe, dass das jetzt, du hast es eben Umfeld genannt, dass das unglaublich viele Faktoren sind, die auf diese Belastung Einfluss haben. Aber der Einfachheit halber, vielleicht nimmst du dir, egal ob du jetzt einen Namen nennst oder nicht, vielleicht nimmst du dir doch ein Stück mal heraus und beschreibst, damit wir mal so ein bisschen konkretere Vorstellungen bekommen, beschreibst mal, wie anhand eines bestimmten Beispiels so eine typische Arbeitswoche bei einem Tänzer an einem Balletthaus aussieht.
Also typische Arbeitswoche beginnt, oder sage ich jetzt mal, der Arbeitstag beginnt 10 Uhr morgens mit dem Training. Training geht in der Regel 75 Minuten. Dann gibt es eine kurze Pause und dann beginnt der Probentag, ne, der eigentliche Arbeitstag. Das Training soll ja eigentlich per se erstmal der Vorbereitung, der Probe dienen und dem Erhalt der Arbeitsfähigkeit, ne, der Leistungsfähigkeit. Und dann gibt es immer noch zwei unterschiedliche Arbeitsmodelle. Es gibt einmal die Möglichkeit durchzuarbeiten, nennen wir das, von 10 bis 18 Uhr. Immer mehr Kompanien übernehmen das oder fangen an, so zu arbeiten. Und dann gibt es das geteilte Arbeitsmodell, was früher eigentlich das gängige Modell war. Man arbeitet von 10 bis 14 Uhr, dann gibt es Freizeit und dann fängt man um 18 Uhr wieder mit der Arbeit an bis 22 Uhr.
Aber
und dann ist der Tag zu Ende.
Aber das ist bis 22 Uhr ist dann in dem Fall schon inklusive Aufführung.
Nee, das ist der normale Arbeitstag mit Probe.
Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ja.
Genau, wenn du Aufführungen hast, dann ist es in der Regel so, du arbeitest dann vielleicht bis 14 Uhr, ne? Dann hast du die Pause, weil ich habe ja kurz erwähnt, die Tänzer haben einen Tarifvertrag und der Tarifvertrag regelt natürlich auch bestimmte Ruhezeiten, also wie viele Stunden vor einem Aufführungsbeginn du Ruhe halten musst. Ne? An den Aufführungstagen ist es natürlich immer ein bisschen anders oder auch nach den Aufführungen ist es häufig so, manchmal gibt es auch einen Tag frei. Wenn weitergearbeitet wird, gibt es manchmal Training, aber keine Probe oder es gibt nur verkürzte Tage. Das ist dann wieder von Haus zu Haus sehr unterschiedlich. Aber die klassische Woche sieht so aus, dass 6 Tage gearbeitet wird, also 5 volle Tage und ein halber Tag in der Regel. Und wenn du zum Beispiel jetzt, also Leipzig hat noch so ein gemischtes Modell zum Beispiel, da gibt es 2 Tage, an denen noch geteilt gearbeitet wird, die restlichen Tage wird durchgearbeitet. Und dann unterscheidet sich das eben je nachdem, wenn Aufführungen dazukommen. Ja, oder es gibt natürlich auch mal Feiertage, wo dann auch mal versucht wird, mehrere Tage am Stück mal frei zu geben. Weil das Besondere im Vergleich ja auch zu den Sportlern, die ja manchmal so richtige, sag ich jetzt mal, Saisonphasen haben, ne? Also spielintensive Zeiten und dann wieder Zeiten ohne Wettkämpfe und Spiele, bist du ja im Tanz die ganze Saison über gefordert. Also du beginnst Mitte August, endest im Juli und dann hast du in der Regel 6 Wochen Sommerpause. Und innerhalb der Spielzeit gibt es in der Regel aber keine freie Zeit.
Wie man im Fußball sagt, keine Länderspielpause, wo die mal eine Woche aus dem Trainingsbetrieb in der Bundesliga raus sind.
Genau. Mhm. Das verändert sich auch. Das sind dann aber, sage ich jetzt mal, hausinterne Regelungen. Okay. Also es gibt schon Kompanien, die machen dann doch mal eine Woche im Winter frei und verschieben das und verkürzen ihre Sommerpausen. Das sind aber hausinterne Regelungen. Mhm. Die sind von Theater zu Theater sehr verschieden. Okay.
Dennoch, der Einfachheit halber, bleiben wir mal bei dem Beispiel, was du eben angefangen hast. Dieser typische Arbeitstag, das heißt, wir haben diese 75 Minuten Training, das dient in erster Linie der Vorbereitung der Probe, dann gibt es eine Pause, dann gibt es wieder Proben. Sind das die maßgeblichen Bestandteile oder haben wir noch ein paar Bestandteile vergessen?
Krass, mal so. Das sind eigentlich wirklich die maßgeblichen Bestandteile. Also du kannst es auf 3 Aspekte runterbrechen, Training, Probe, Vorstellung.
Was meinst du mit Vorstellung? Die
Performance. Ja. Ne? Das sind eigentlich wirklich die 3 maßgeblichen Bestandteile. Ja.
Und der Tag sieht maßgeblich, also ein Tag, an dem eine Vorstellung ist, sieht maßgeblich anders aus als ein Tag, an dem nur trainiert wird oder nur geprobt wird.
Ja, du musst, also an Vorstellungstagen kommen, wie gesagt, diese Ruhezeiten dazu, die du einhalten musst.
Ah, okay, ja.
Und dann musst du natürlich noch dazu rechnen, vor der Vorstellung brauchen die natürlich nochmal eine Erwärmung. Ja. Sie müssen in die Maske, sie müssen sich umkleiden, also es kommt eine andere Vorbereitungsphase noch hinzu. Heißt aber nicht, dass Vorstellungstage probenfreie Tage sind. Das finde ich als Tanzmedizinerin natürlich sehr kritisch. Mhm. Also ich mag das überhaupt nicht gern, wenn die an den Tagen, an denen sie Vorstellungen haben, noch bis Anschlag proben. Ich finde das weder physisch noch mental besonders klug. Aber das ist auch etwas, was der Tanz
ist gewachsen.
Was irgendwie in diese Tanzkultur gehört. Mhm. Und was aus meiner Sicht eigentlich ein unnötiger Stressor für die Tänzer ist, aber das gibt es immer noch, insbesondere wenn du Premieren hast, also wenn Stücke erstmalig gezeigt werden, das ist ja was ganz Besonderes, vor allem wenn sich das auch um choreografische Uraufführungen handelt, also wenn der Choreograf, der das Stück inszeniert hat oder die Choreografin das wirklich zum allerersten Mal präsentiert, kannst du dir vorstellen, ist eine unheimliche Anspannung natürlich auf allen Seiten, dann gibt es an diesen Premierentagen manchmal wirklich sogar noch Bühnenproben, Durchlaufproben, Stellproben auf den Bühnen. Dann werden manchmal kurzfristige Änderungen noch vorgenommen und man arbeitet sozusagen bis zum letzten, ne? Bis zum letzten Moment.
Du hast es eben Tanzkultur genannt. Ich glaube, also ich will jetzt gar nicht jedes Mal die Parallele und ziehen zum Profifußball oder Sonstiges, aber ich finde generell, ich habe ja recht viel Einblicke in viele unterschiedliche Branchen, wo eben körperliche Leistung abgerufen wird. Ich muss schon sagen, ich finde, wir befinden uns auch in so einem Umbruch, nicht nur was die Performing, wie sagt man, Branchen betrifft, sondern ich glaube auch als Gesellschaft allgemein, kulturell. Wir kommen aus einer Phase, wo wir sehr, ich sag mal, arbeits- und performanceorientiert gehandelt haben und wandeln uns ja gerade so ein bisschen in eine Phase rein, wo so Themen wie Achtsamkeit und damit natürlich auch einhergehend Themen wie Regeneration, Pausen, Auszeiten plötzlich ernst genommen werden und plötzlich auch auf einem Trainingsplan mehr auftauchen als noch vor 10 Jahren. Und ich glaube, das wird sich noch weiterentwickeln. Insofern glaube ich gar nicht so sehr, dass das was Spezielles der Tanzkultur ist, sondern dass das wirklich eher etwas unserer westlich geprägten Gesellschaftskultur ist, die sich natürlich auch in jeder gewachsenen Branche auch wiederfindet. Und diesen Wandel finde ich aber auch sehr spannend. Und das sagst du ja letzten Endes gerade auch, du hast ja auch schon von einem alten Modell, nämlich dieses Durcharbeiten, und einem neueren Modell, dieses geteilten Arbeiten gesprochen.
Also,
ne? Also umgekehrt.
Ja, genau. Es ist genau umgekehrt. Genau. Also, weil wenn die
das Geteilte ist neu. Ja.
Okay. Nee, das Geteilte ist alt und Durcharbeiten ist neu. Doch, nee,
dann habe ich es richtig. Okay.
Genau, weil das Durcharbeiten ermöglicht natürlich eine völlig andere Tagesplanung und vor allem, das kann man sich ja gut vorstellen, du verlässt das Haus um, sage ich jetzt mal, 18.30 Uhr. Das heißt, du hast eine geregelte Abendessenzeit, du kannst zu einer geregelten Uhrzeit schlafen gehen, du kannst am Abend nochmal Freunde treffen. Wenn du 14.30 Uhr oder so das Theater verlässt, dann arbeiten ja alle anderen Menschen in der Regel.
Ja.
Und dann weißt du auch, du guckst auf die Uhr, es geht 18 Uhr weiter.
Kannst gar nicht so richtig abschalten.
Du kannst nicht abschalten, es ist hektisch. Und wenn du nach Hause kommst, es ist 23 Uhr, dann sagen die Tänzer ja auch, sie sind so aufgeputscht manchmal natürlich noch, je nachdem, was gearbeitet worden ist, dass dann manche sagen, sie fallen erst 1 Uhr, 2 Uhr nachts überhaupt in den Schlaf, weil sie müssen ja noch essen und sie müssen ein bisschen runterfahren. Und also das Durcharbeiten, genau, ist definitiv aus meiner Sicht das absolut gesündere Modell.
Total nachvollziehbar. Genau, wir gehen jetzt gleich so ein bisschen mal in die Bestandteile des Trainings und der Proben rein. Bevor wir sozusagen in die qualitative Perspektive wechseln, würde ich gerne nochmal auf die quantitative Ebene schauen. Es heißt immer, die körperliche Belastung im Ballett, also gerade was die Umfänge betrifft, ist höher als teilweise im Spitzensport. Also ich habe irgendwo mal, ich glaube beim Royal Ballet in London, habe ich mal irgendwelche Zahlen gehört, dass die Balletttänzer teilweise bis zu 7 Stunden trainieren, proben, üben, was auch immer. Kannst du uns da nochmal eine Einordnung geben?
Genau, und das ist genau der Punkt. Stundenmäßig oder zeitlich würde ich sofort sagen, das ist so. Die arbeiten viel mehr. Was die Intensität betrifft, der körperlichen Arbeit, da würde ich sagen, das kommt ganz darauf an, welchen Rang du zum Beispiel in der Kompanie hast. Ja? Also Solisten oder Principals oder so, die arbeiten natürlich viel intensiver häufig als GruppentänzerInnen. Es kommt darauf an, wie du besetzt bist. Es ist ja nicht jeder in jedem Stück besetzt. Es gibt häufig eine A-Besetzung, eine B-Besetzung, in den ganz großen Kompanien auch C- und D-Besetzungen. Das sind alles so Faktoren. Also es heißt nicht, dass wirklich jeder Tänzer, jede Tänzerin jeden Tag von 10 bis 18 Uhr körperlich durcharbeitet. Das gibt es natürlich, vor allem wenn du in die kleinen Kompanien schaust. Und wir haben in Deutschland ja viel mehr kleine Kompanien mit Tänzern bis zu 21 Tänzer. Wir haben aber auch Kompanien mit nur 12, 13 Tänzern. Da ist es natürlich so. Da sind immer alle gefordert und immer alle besetzt. Und dann kannst du dir auch vorstellen, was das für ein Stress ist, wenn da mal einer ausfällt aus gesundheitlichen Gründen. Aber wenn die Kompanien groß werden, hast du eben in der Regel mehrere Casts, wie wir das nennen, oder Besetzungen. Und dann kann das auch sein, dass der Tag für einige Mal nach dem Training endet. Grundsätzlich, wenn man das eben aber stundenmäßig anschaut, auch auf dem Papier, was sie eigentlich ableisten müssen, und im Durchschnitt ist das auch so, dann ist es mehr als der bezahlte Leistungssport, ja.
Ich glaube, 7,5 Stunden Umfang pro Tag habe ich mal irgendwo gehört.
7,5, ne? Genau, ja. 7,5 Stunden, ja.
Ist als Richtwert, als Durchschnittswert irgendwie sowas wahrscheinlich zu
verzeichnen. Das ist tariflich auch festgelegt, dass das eigentlich nicht überschritten werden darf.
Okay, ja, spannend. Das ist ja schon mal echt eine Hausnummer. Jetzt haben wir ein bisschen über die Quantität gesprochen. Ich habe ja eben schon angedeutet, ich möchte ein bisschen ins Inhaltliche noch reinzoomen. Also, wie sehen die Trainingsumfänge inhaltlich aus? Probentraining, was genau passiert da? Welche Art von Training, welche Art von Proben finden da statt?
Also, wenn wir mal mit dem Training starten, das ist ganz spannend, wenn du da mal jemanden mitnimmst zum Hospitieren, der aus dem Profisport kommt, der schaut dann manchmal ein bisschen irritiert und sagt zu mir, also das ist jetzt Training. Und dann sagst du, ja, das ist das Training. Und dann, ja, aber gibt es dann da noch was? Also was jetzt zum Beispiel irgendwie gezielt die Sprünge vorbereitet oder... Nee, gibt's nicht, das ist das Training. Also wir haben tatsächlich nur ein Trainingsangebot. Und dieses Training ist das klassische in der Regel... Das klassische Tanztraining, wenn wir jetzt bei Balletttänzern oder sehr klassischen Kompanien bleiben, ist das klassische Tanztraining mit den typischen Tanzbewegungen, die man sozusagen schon als Kind in der Ballettschule das erste Mal erlernt. Ja? Also sozusagen das Plié, das Tombeau, das verändert sich ja nicht. Ja? Der Trainingsaufbau ist sehr gleich. Es gibt natürlich eine Variation innerhalb der Kombinationen, aber im Grunde hast du ein relativ rigides Konstrukt, was eben sehr historisch gewachsen und geprägt ist.
Das ist dann, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, ist das dann das jetzt, was unter Training, nicht unter Proben fällt, ne?
Das genau. Fällt unter Training.
Mit diesem klassischen Aufbau. Und das sind diese 75 Minuten, glaube ich, hatten wir, ne?
Das sind die 75 Minuten. Und das hat einen Teil an der Ballettstange. Da beginnt das, ne? Das sind meistens so, sage ich jetzt mal, 35, 40, 45 Minuten. Dann geht es in die Mitte des Raumes, des Ballettsaals. Und dann gibt es am Ende immer noch den Sprungteil. Also das Training hat so eine grobe Struktur. Aber, und das ist eigentlich der entscheidende Aspekt, der sicher... Also an dem wir uns natürlich auch so ein bisschen die Zähne ausbeißen. Das Training im Tanz hat, also folgt keiner Systematik und folgt auch keinem Ziel. Und was fast das hört sich schon wirklich unvorstellbar an, ne? Deine erste Reaktion so, oh, das kennt man ja aus dem Sport überhaupt nicht. Also es gibt keine Zieldefinition, ja.
Man macht das einfach, weil man es immer schon so gemacht hat.
Man macht das so, ja. Genau. Und man wird ja live begleitet am Klavier. Das hat eine ganz besondere Atmosphäre. Ne? Die ganze Kompanie kommt zusammen. Das lebt natürlich einfach von diesem Tänzerischen und von der Ästhetik. Aber du brauchst nicht zu glauben, dass da jemand steht und sagt, also diese Woche ist das Ziel des Trainings das und das. Oder wir bereiten diese Woche im Training gezielt das vor oder wir kräftigen diese Woche gezielt irgendwie den Schultergürtel, sage ich jetzt einfach mal, weil wir das gerade für die Produktion brauchen.
Aber man kann schon fast sagen, es ist fast schon ritualgleich.
Ja, ist richtig. Deswegen lieben die Tänzer es auch und deswegen sind sie auch immer ein bisschen erschrocken, wenn man dann zu ihnen sagt, ihr braucht nicht 6 Tage die Woche dieses klassische Tanztraining, sondern es wäre sehr sinnvoll, wir würden das vielleicht 2 oder 3 Mal die Woche durch ein gezieltes Krafttraining ersetzen oder ein Konditionstraining oder was auch immer gerade erforderlich wäre. Da gucken die einen wirklich mit großen Augen an und sagen, um Gottes Willen, du willst uns das Training wegnehmen. Es hat wirklich eher so was Ritualisierendes.
Ne? Ja, und das ist wahrscheinlich auch ich kenne jetzt nicht die weiteren Abläufe, aber vielleicht hat es ja auch diesen Aspekt, dass es einmal alle am Tag zusammenbringt.
Und zusammen. Das definitiv. Es ist aber tatsächlich so, das Training hat ja nichts Individuelles. Also die Tänzer machen ja alle das Gleiche. Die Männer und die Frauen. Ja? Also du hast nicht parallel irgendwie 3 Räume und sagst, da trainieren jetzt nochmal die Männer spezifisch eine halbe Stunde oder da trainieren nochmal die Solisten oder da trainieren vielleicht die aus einer Verletzung zurückkommen, ne, und so eine Art Übergangs- oder Reha-Training machen, sondern alle machen das Gleiche. Und du weißt deshalb auch nicht, welche Effekte das Training gerade bei wem hat. Du kannst das auch nicht
messen. In der Trainingswissenschaft würde man das nicht Training nennen, sondern
Ja, genau. Das ist wirklich eine Besonderheit.
Also wenn es nicht darum geht, das progressiv aufzubauen, dann ist es eigentlich kein Training.
Und du hast auch oft im Training so Momente, wo die Ballettmeister, die das führen, sind ja in der Regel ehemalige Tänzer. Also es sind eigentlich immer ehemalige Tänzer. Und niemand von denen hat ja Sport- und Trainingswissenschaften studiert. Manche haben noch eine Ausbildung in Tanzpädagogik oder ein Studium der Tanzpädagogik absolviert. Manche sind einfach über Nacht, aber auch nach ihrer aktiven Karriere Ballettmeister geworden. Das heißt, sie geben natürlich das wieder, was sie erfahren und erlebt und erlernt haben aus der Praxis. Und es gibt dann auch im Training immer so Zeiten, dann heißt es so, und jetzt stretchen wir oder wir mobilisieren. Und dann siehst du einfach, wie 40 Tänzer, jeder macht einfach irgendwas, was er will. Ja, von dem er denkt, was gerade gut und schön für ihn ist. Und das Ganze folgt wirklich weder einer Systematik noch einer klaren Zielsetzung.
Okay.
Und deswegen, wenn wir im Tanz von Trainingssteuerung reden, das kannst du im Moment gar nicht implementieren. Also wir zerdenken uns wirklich die Köpfe heiß, wie wir diesen Moment des Trainings nutzen können, um wirklich auch, sag ich jetzt mal, Potenziale, die sich ja zum Beispiel zeigen, wenn wir Tänzer screenen, ne, oder untersuchen, ja. Dass wir sagen, da können wir jetzt mal reingehen, dass der da mal eine gezielte Intervention kriegt oder sein Training dafür nutzt, um das zu verbessern. Das ist mit der aktuellen Form von Training, wie wir es nennen, nicht möglich.
Aber ich finde das ja sehr erfrischend, dass du als Teil des Systems da so durchaus ja nicht nur kritisch, sondern ja auch mit einer guten Portion Humor dran gehst, weil ich weiß ja, dass du da auch jemand bist, der auch ja vieles verändern und verbessern will und da, glaube ich, auch sehr viel Energie reinbringt. Deswegen jetzt vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also ich verstehe, das ist dieses klassische Tanztraining, das ist quasi so ein bisschen unantastbar. Nichtsdestotrotz hast du ja unglaublich viel schon entwickelt. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drüber sprechen, was du schon entwickelt hast, was ihr noch entwickelt, was davon schon in welcher Form Einzug in wie sagt man, Profiballett findet. Vielleicht kannst du da ein bisschen drüber sprechen.
Ja, also wir haben tatsächlich mit einer Kompanie in der letzten Spielzeit, das habe nicht ich gemacht, weil ich ja da keine richtige Expertise habe, sondern eine Kollegin von mir, die sich auf Athletiktraining mit Tänzern auch spezialisiert hat. Wir haben mit einer Kompanie tatsächlich über eine Spielzeit ein Training in der Woche ersetzt durch ein Athletiktraining, ne, ein mit Kleingeräten, also das, was du auch in einen Ballettsaal implementieren kannst. Und haben da eine interessante Erfahrung gemacht, nämlich genau sozusagen waren so konfrontiert mit dem Mindset der TänzerInnen und auch diesen alten Mythen, dass Tänzer immer noch Angst haben, Gewichte in die Hand zu nehmen, ne, weil sie denken, sie verändern sich muskulös in eine ästhetisch nicht förderliche Richtung. Oder manche Tänzer haben auch zu uns gesagt, also bei dieser Form von Training werden ja völlig andere Muskeln benutzt als beim Tanzen. Also auch sowas hörst du. Tänzer haben immer eine Schwierigkeit, sich, also das ist ganz interessant, weil wenn sie proben mit einem Choreografen, lassen sie sich ja auch auf neue Bewegungserfahrungen ein. Sie wissen ja nicht, was kommt. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich auch das, was sie an ihrem Beruf so lieben. Es ist ja wirklich ein künstlerischer Prozess und der Körper ist das Arbeitsmittel. Aber wenn du dann sozusagen sie in so einer Trainingsintervention mal begrenzt, also du setzt einen harten Rahmen, nehmen wir zum Beispiel mal das einfache Thema Squats und holst sie aus ihrer gewohnten Haltung oder ihrem gewohnten Bewegungsmuster heraus. Na, also wenn du dir jetzt vorstellst, wie jemand einen klassischen Squat macht, im Tanz wird ja die Kniebeuge mit einem absolut aufgerichteten Rumpf gemacht und nennt sich ja bei uns Plié. Und beansprucht natürlich, also es ist einfach ein ganz anderer Bewegungsablauf. Und Tänzer sind ja gewohnt, gerade Balletttänzer, alles eben in so einer maximal vertikalen Position auch auszuführen. Und wenn du sie dann veränderst und ihnen sozusagen Übungen gibst oder sie auch mal in eine parallele Fußposition zwingst, in der Ausführung von Übungen und sie aus ihren ausgedrehten Fußpositionen holst, dann hast du erstmal unheimlich viel Widerstand. Ja. Und das sind so Interventionen, die wir schon mit ihnen machen. Also wir fangen an, athletisches Training zu implementieren in Form von Workshops. Es gibt eben kleinere Kompanien, die zunehmend offen dafür sind, sowas auch fest in die Struktur zu implementieren und dafür auch ein klassisches Training zu ersetzen, was ich wirklich für sinnvoll halte. Und was wir in dem Projekt ja gemacht haben, wir haben die Tänzer zu Beginn der Spielzeit gescreent. Also wir haben die einmal tanzmedizinisch, also körperlich untersucht. Wir haben auch mentale Aspekte untersucht mit einem Fragebogen oder mit verschiedenen validierten Fragebögen. Wir haben die Tänzer durch so einen Testparcours geschickt von 12 verschiedenen Leistungs- und Funktionstests und haben dann mit jedem Tänzer auch ein individuelles Feedbackgespräch gehabt und haben da sozusagen die Ergebnisse besprochen, Empfehlungen gegeben, auch für Training. Und bis dahin ist das alles noch sozusagen interessant. So, und dann kommt die große Barriere. Dann kann man es eben nicht umsetzen, weil es dafür noch keine wirkliche Struktur und keine Ressourcen gibt. Mhm. Ja? Du hast eben in England in den Kompanien, in jeder großen Kompanie einen Strength and Conditioning Trainer oder Coach. Das gibt es in Deutschland aber noch nicht. Ja. Also es gibt
Kompanien. Noch in keiner, auch beim Staatsballett Berlin nicht?
Naja, doch, da gibt es Leute, mit denen gearbeitet wird auf Honorarbasis. Also die kommen dann mal stundenmäßig ins Haus, aber die sind keine festangestellten Mitarbeiter des Hauses oder der Kompanie.
Ja.
Und super wichtig wäre ja, dass so eine Person einfach jeden Tag vor Ort ist.
Ne? Das wird, ja.
In Leipzig haben wir das große Glück, dass wir eine Physiotherapeutin haben, die festangestellt ist, die einen Physioraum neben dem Ballettsaal hat und quasi immer ansprechbar ist. Aber es ist eine Physiotherapeutin für 39 TänzerInnen.
Das ist wenig, ja.
Und das ist ja völlig klar. Die kann ja nicht sozusagen jeden Tag von 8 bis 18 Uhr im Haus sein. Und eigentlich bräuchtest du ja auch noch ein Backup, wenn die Proben abends laufen, ne, oder wenn die Bühnenproben laufen.
Aber kann es sein, also Stichwort Tanzkultur, ich könnte mir vorstellen, dass viele Tänzer natürlich schon auch sehr, wie sagt man, selbstverantwortlich, eigenverantwortlich agieren, weil sie ja auch sicherlich immer wieder Teil unterschiedlicher Ensembles sein können und natürlich selber für sich sorgen müssen, dass sie möglichst gesund sind, dass sie möglichst gebucht werden und dass sie möglichst lange arbeiten können. Ist es nicht schon auch Teil dieser Kultur, dass einfach gerade die noch ein bisschen ehrgeiziger sind, dass die nicht ohnehin für sich schon so eine Art zusätzliches Training machen? Ich komme darauf, ich habe hier in Berlin, ich bin hier im Fitnessstudio in der Nähe vom Staatsballett Berlin und da sehe ich immer, also das sieht man ja auf, also sofort, wer ein professioneller Tänzer ist. Wir haben doch wirklich regelmäßig, es sind nicht wahnsinnig viele, aber ich bin jetzt auch nicht von morgens bis abends da. Wir haben doch auf jeden Fall einige Profi-Ballett-Tänzer bei uns im Fitnessstudio, die da auch für sich trainieren. Wie ordnest du das ein?
Es gibt eine große Zahl von Tänzern, die das tun. Also es gibt Kompanien, die sind unheimlich athletisch. Ja. Berlin hat viele dieser Tänzer. Dresden ist eine Kompanie, die unheimlich athletische Tänzer haben, zum Beispiel. Und da musst du sogar manchmal eher bremsen, ja, weil dann gibt es so eine Tendenz, noch vor dem Training ins Fitness zu gehen, nach dem Training ins Fitness zu gehen. Also manche betreiben das wirklich exzessiv. Aber wenn sie das mit einem klaren Ziel und einem klaren Fokus machen, ist das natürlich toll. Und was gerade Tänzer, die länger im Beruf sind, eben häufig verstanden haben, dieses klassische Tanztraining zum Beispiel trainiert zum Beispiel nicht die oberen Extremitäten. Ne, die Arme werden, was du ja auch schon oft gesehen hast, eben in bestimmten Positionen geführt. Ne? Das sind sehr weiche Bewegungen, also es sind bestimmte Positionen. Die Arme sind schon immer irgendwie in Bewegung oder werden gehalten.
Wollte ich gerade sagen.
Aber das Heben von Partnerinnen zum Beispiel, ja, oder die Partnerarbeit, wo die Männer ja wirklich auch so eine Frau stabil über Kopf heben und halten müssen und sich vielleicht mit der noch drehen müssen oder vielleicht noch mit der springen oder zu Boden gehen müssen, sowas wird im Training nicht erarbeitet. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, den die männlichen Tänzer dann häufig im Fitnessstudio erarbeiten, weil ihnen das einfach spätestens dann bewusst wird, wenn sie das erste Mal so einen Kontakt haben und merken, sie schaffen das nicht, sie sind darauf nicht vorbereitet. Ne? Mhm. Du hast aber, es ist sehr unterschiedlich. Also ich würde nicht sagen, dass alle so sind. Es gibt dann auch wieder die sind in ihrem Eigenverständnis so sehr Künstler, dass sie diese athletischen Aspekte eigentlich eher
abwerten wahrscheinlich. Ja, ja.
Genau, und dann eher sagen, sie brauchen jegliche Zeit außerhalb des Hauses, um sozusagen für sich und ihre Seele auch einen Ausgleich zu schaffen. Dadurch, dass eben beides in einem Menschen steckt, um den Beruf machen zu können, ne, das Künstlerische und das Sportliche sozusagen, hat das auch alles seine Berechtigung.
Ja, ich glaube schon, dass es insgesamt auch athletischer werden wird. Ich glaube auch im Ballett, das würde ich jetzt schon so als Outsider mal vermuten, weil das natürlich auch ein Gesamttrend ist. Ja, der Fußball wird immer schneller und athletischer. Ich glaube, dass das auch einfach auch wieder, wir wissen mehr, die Trainingswissenschaft, die Sportwissenschaft kriegt plötzlich viel mehr Gehör, wird immer ernster genommen und damit einhergehen können wir natürlich auch nochmal da Leistungsvorteile in der Athletik erzielen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch im Ballett ankommen wird. Ich würde aber gerne noch ein bisschen über diesen künstlerischen Aspekt sprechen. Da haben wir nämlich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie sind die Trainingsumfänge, was sind so ein bisschen die Inhalte. Die Proben haben wir zwar ausgelassen, da gehe ich aber mal davon aus, beziehungsweise vielleicht können wir das jetzt im Kontext des Künstlerischen auch besprechen. Da werden sicherlich ja die wahrscheinlich konkrete Szenen aus der Vorstellung geübt. Aber dieses, genau, vielleicht kannst du da auch gleich nochmal eingehen, aber die Frage vielleicht nochmal ein bisschen größer gestellt. Der Tänzer, die Tänzerin haben einerseits dieses künstlerische Selbstverständnis, aber worin drückt sich das tatsächlich konkret aus? Also auch jetzt natürlich in der Vorstellung, aber worin drückt sich das auch in der alltäglichen Arbeit mit den Tänzerinnen aus?
Das Künstlerische oder das künstlerische Selbstverständnis, meinst du? Naja.
Ja.
Also ich glaube, der große Unterschied, weshalb sie vielleicht auch nicht immer so zu gewinnen sind für unseren Ansatz, dass wir im Grunde auch auf Leistungsfähigkeit gucken, natürlich auch auf Regenerationsfähigkeit, ne, das ist nochmal ein ganz eigenständiges Thema, ist, dass das, glaube ich, für sie keine Rolle spielt. Also für Sportler ist es ja relativ klar. Die wollen gewinnen, die wollen ihre Zeiten verbessern, da gibt es Wettkämpfe, da gibt es klare Zielvereinbarungen und die messen sich ja, oder diese Dinge sind auch messbar für sie, ne? Entweder anhand der Zeit oder anhand des Erfolges, was auch immer, und das gibt es eigentlich im Tanz so nicht, da ist das Ziel dann, man möchte gern besetzt werden für die und die Rolle. Das möchte man schaffen und dann möchte man das natürlich bestmöglich performen. Aber die Vorstellung ist ja nicht vergleichbar mit einem Wettbewerb und jede Vorstellung ist auch was ganz Einmaliges. Also das ist ja wie beim Sport auch. Du hast ja nicht jeden Tag die gleiche Verfassung, rufst nicht jeden Tag die gleiche Leistung ab. Und da geht es eher um Feinheiten. Du möchtest höher springen oder du warst mit der Ausführung des Sprungs oder mit der Ästhetik nicht so zufrieden oder du möchtest eine bestimmte Anzahl von Pirouetten drehen können. Also es geht schon auch um technische Fertigkeiten, aber das Künstlerische ist natürlich die Interpretation der Rolle.
Ja.
Also sozusagen die Ausdrucksfähigkeit über deinen Körper, über das Instrument Körper. Dass der Körper nicht nur fit ist, sondern dass der sozusagen auch eine Qualität entwickelt oder die Bewegungsqualität ein Gefühl überträgt und vermittelt. Ne? Das ist eine ganz eigenständige Sprache und den Zuschauer ja auch berühren und bewegen soll.
Ja, super, du hast die Frage im Kern beantwortet, weil eben das ging mir eben auch so durch den Kopf, dass ich sagte, naja, denen wird ja eigentlich vorgegeben, welche Bewegung sie ausführen sollen, in welcher Abfolge, aber wie genau, und das ist ja dann auch wiederum, meine Tochter ist Schauspielerin oder wird gerade mal gucken, ist ja noch jung, aber da lerne ich das jetzt gerade auch so kennen, ne? Das ist eben, und auch im Gesang, wir hatten ja jetzt den Head Vocal Coach oder die Head Vocal Coach von The Voice of Germany auf dem Podcast, dass es auch irgendwie immer in diesem Genre darum geht, die Menschen zu berühren, Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Ja, vielleicht ist es das sogar schon im Wesentlichen. Und das schafft natürlich nur der Künstler durch seine eigene Interpretation. Und ich glaube, das ist es wahrscheinlich auch bei euch, oder?
Ja, und das ist auch ein Grund, oder das ist, sage ich jetzt mal, so ein kritischer Punkt auch für die mentale Gesundheit. Weil das musst du dir wirklich so vorstellen, wenn ein Choreograf da sitzt und er sucht für sein Stück vielleicht eine bestimmte Paarkombination von Mann und Frau, dann lässt der, sage ich jetzt einfach mal, 6, 7 verschiedene Paarkonstellationen tanzen, um sich dann für eine zu entscheiden. Und das ist eine hochindividuelle Entscheidung. Ja? Die kannst du ja ganz schlecht auch objektiv begründen. Also der Choreograf sagt dann vielleicht in dem Moment, das ist das Paar, was ich damit ausdrücken möchte, am besten transportieren kann. Aber das sind so weiche und so typspezifische Faktoren. Und das hat dann eben nichts mehr damit zu tun, ob du 10 cm hochspringen kannst oder 20 cm hochspringen kannst. Ne? Also diese technische Komponente, das ist im Grunde wirklich das Arbeitsinstrument, quasi einfach fit zu halten, dass das Instrument eben auch funktioniert, egal was von ihm abgefordert wird. Aber, und unser Ansatz ist natürlich, dass wir sagen, dabei wollen wir euch unterstützen. Wir wollen euch unterstützen, dass der Körper so auf so einem hohen Level laufen kann, ohne dass ihr krank werdet, damit ihr diese Freiheit und die Kapazität habt, die künstlerischen Aspekte wirklich entfalten zu können. Dass ihr nicht damit beschäftigt seid, oh, ich kriege die Drehung gar nicht hin oder ich packe die körperliche Anforderung gar nicht und bin so damit beschäftigt, die Koordination irgendwie klar zu kriegen, die Kombination irgendwie ausführen zu können, dass ich gar nicht diese Freiheit habe, mich da irgendwie zu entfalten oder mich als Mensch in so eine Rolle hineinzugeben. Und das ist das, was wir den Tänzern immer mal zu versuchen zu vermitteln. Ihr braucht dieses starke, gesunde und stabile Instrument Körper, damit ihr künstlerisch arbeiten könnt. Die Athletik ist sozusagen die Grundlage dafür. Mhm. Ja? Ja. Und das verstehen die natürlich, je älter die werden, je länger die im Beruf sind. Und du siehst ja auch diesen Unterschied. Ne? Wenn du einfach als Zuschauer im Theater bist, siehst du ja manchmal, dass jemand technisch eine Rolle tanzen kann, aber dass der noch gar nicht gereift dafür ist. Das ist dir vielleicht auch schon mal so gegangen, dass du gedacht hast, ach ja, ist schön, aber so richtig gecatcht hat es dich nicht.
Ne? Ja.
Und dann hast du manchmal andere Tänzer, da siehst du, ja, der hat schon ein gewisses Alter oder die Tänzerin hat schon ein gewisses Alter und die bewegt sich gar nicht mehr so viel, aber die Körpersprache ist so expressiv und die Präsenz ist so raumeinnehmend, dass du manchmal schon ergriffen bist, wenn jemand einfach nur über die Bühne schreitet.
Ja. Das ist natürlich ein Paradigmenwechsel wahrscheinlich wirklich im Ballett. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ein langsamer, aber hoffentlich stetiger Weg ist, da dieses Wissen vermittelt zu bekommen. Weil das Ballett, wie auch jede andere Branche, muss sich natürlich auch weiterentwickeln, beziehungsweise es muss gar nichts. Aber ich glaube, das gehört zum Leben dazu, diese stetige Weiterentwicklung. Wir sind schon am Ende der Zeit, liebe Anja. Ich habe gerade ein bisschen nebenbei nur auf die Uhr geguckt und habe mich regelrecht erschrocken, dass wir eigentlich schon über Zeit sind. Aber ich wollte einen abschließenden Aspekt, und wir haben natürlich wieder nur an der Oberfläche gekratzt, dennoch nochmal besprechen, das Thema Verletzungen. Vielleicht kannst du so ein bisschen, wie gesagt, wir müssen jetzt so ein bisschen High-Level bleiben, vielleicht kannst du ein bisschen nochmal darüber sprechen, wo passieren die häufigsten Verletzungen? In der Vorstellung, in den Proben, im Training? Was kann man da ganz grob klassifizieren?
Genau, also ich glaube, klar ist, verletzungsfrei geht es nicht. Das ist utopisch. Ne? Das passiert einfach, das bringt die Sache einfach mit sich. Die meisten Verletzungen ereignen sich tatsächlich im Training. Und sehr häufig in den Durchlaufproben. Durchlaufproben heißt, das Stück steht schon und man lässt es jetzt durchlaufen in Vorbereitung auf die Vorstellungen oder auf die Premiere. Also das ist wirklich dann auch die kritische Phase, sagen wir mal so in den 2-3 Wochen vor Premiere. Und wenn du die ganze Saison anschaust, dann sind die typischen Verletzungszeitpunkte Beginn der Saison, weil die Tänzer zu hart, zu schnell einsteigen und... Ja. Man muss es auch wirklich sagen, es ist einfach frustrant. Die kommen aus einer langen Sommerpause und beginnen häufig am zweiten Tag schon mit Proben, mit einem Gast zum Beispiel auch zu arbeiten. Also es gibt keine Preseason-Vorbereitungsphase, wie du das aus dem Sport kennst. Ja. Das ist was, wo wir gerade wirklich auch drum kämpfen, dass der Tanz sich da verändert oder dass die Strukturen da angepasst werden. Also zu Beginn der Saison hast du Verletzungspeaks. Dann gibt es ja die international bekannte Nutcracker-Season. Also das ist die Phase so November bis Januar. Im Moment haben wir sehr viele verletzte Tänzer überall, weil die Vorstellungszahlen in der Weihnachtszeit einfach sehr dicht sind. Und die sind schon sehr müde, wenn die Weihnachtszeit beginnt. Und dann gibt es am Ende der Spielzeit, kurz vor der Sommerpause, häufig nochmal einen Verletzungspeak, weil sie einfach erschöpft sind. Also die Energie ist einfach raus. Ne? Und das ist natürlich dann besonders bitter, wenn du dann verletzt in deine Sommerpause gehst die Pause im Grunde für Regeneration bzw. Rehabilitation nutzen musst. Und dann kannst du dir vorstellen, weil wir so... Ja, also das sind erstmal die großen Verletzungszeitpunkte innerhalb der Saison. Und im Alltag ist es leider das Training und eben leider die Durchlaufprobe. Und auch das ist ein strukturelles Problem. Wir fangen zu spät mit Durchlaufproben an, weil Stücke häufig bis zur letzten Minute noch erarbeitet und fertiggestellt werden. Aber gerade wenn du Stücke wieder aufnimmst, die bekannt sind, die schon mal von der Kompanie getanzt worden sind, oder wenn du Stücke einkaufst, die nicht mehr neu choreografiert werden müssen, dann denke ich immer, da muss es doch irgendwie noch Spielraum geben, das anders zu organisieren. Aber natürlich hast du auch, wenn das Theater einen Gast holt, für den Gast immer nur eine begrenzte Zeit, in der er arbeiten kann. Natürlich auch ein Kostenfaktor. Ne? Mhm. Und dann passiert ganz, ganz viel unter Zeitdruck. Und dann sind die Tänzer einfach häufig müde. Und das, was ich dir vorhin gesagt habe, das Training ist ja eher ein sehr koordinatives Üben. Also du erhältst ja Beweglichkeit, du übst koordinative Abläufe. Und das unter Ermüdung zu tun, das wissen wir alle, das ist sehr schlecht. Ja, ermüdet Koordinationstraining zu machen, hat eine riesen Verletzungsanfälligkeit. Und im Tanz muss man sagen, weil wir es am Anfang schon hatten, die mentale Komponente ist im Tanz ein riesen Verletzungsrisiko. Also wir haben leider einen hohen Anteil an mentalen Problemen. Und
was macht man ein Stichwort mit? Also einfach der Druck,
ja,
oder was
meinst du? Wir haben sehr viele Tänzer, die unter Angststörungen leiden. Und was wir in unserem Forschungsprojekt gesehen haben, dass eben die Tänzer, die unter Schlafstörungen litten, die Zeichen von Depressionen aufzeigten, die Symptome von Angststörungen hatten, tatsächlich auch die waren mit den meisten Verletzungen. Also das ist ein riesen Verletzungsrisiko. Aber wir sind dazu in einem sehr guten Diskurs. Also das Bewusstsein ist da. Auch die Frage ist da, wie kann man das verbessern? Wie kann man das unterstützen? Und also manchmal denke ich, wir brauchen eigentlich nicht so sehr einen SNC-Coach im Moment. Wir brauchen eigentlich viel mehr den Mental Health Coach. Der ist für diese Berufs- oder Athletinnengruppe vielleicht sogar noch wichtiger. Das ist irgendwie jetzt so ein bisschen so mein Resümee und mein Fazit aus diesen 3 Jahren Projekt.
Ja, man muss eigentlich immer erstmal psychologisch und dann mental die Basis schaffen, ne? Manchmal ist sie schon da, manchmal fehlt sie noch, und dann auf so ein Gerüst noch mehr Lastung und noch mehr Belastung und Druck auszuüben, ist natürlich dann vorhersehbar, dass dann das Gerüst zusammenfällt. Aber das sollen jetzt gar nicht die abschließenden Worte dieser Folge sein. Da wird es noch maximal negativ. Nee, ich finde das super spannend. Also ich glaube, es war einfach für heute erstmal ein super spannender erster Einblick in dein Wirkfeld, ins Profiballett, zumindest mal in Deutschland. Ich glaube, auch in England wird auch nochmal vieles anders gemacht, auch so, wie ich das durch die Kollegen mitbekomme. Aber da hast du uns jetzt heute erstmal einen super Einblick in die Branche in Deutschland gegeben. Und ich weiß aus unserer Zusammenarbeit, dass du jemand bist, der da im Ballett in Deutschland sehr viel hinterfragt und sehr konstruktiv da neu gestaltet. Und ich glaube, dein Humor hilft dir da auch, die eine oder andere Durststrecke zu überbrücken.
Ja, das ist richtig.
Und insofern, ja.
Ja, und ich sehe einfach wirklich eine positive Entwicklung. Also die Gesprächsbereitschaft ist einfach eine ganz andere als vor 5 oder 10 Jahren. Und wenn ich auch sehe, was wir in Leipzig jetzt wirklich so Stück für Stück auch aufbauen und implementieren. Es geht in kleinen Schritten voran, aber ich glaube, das ist im Sport nicht anders. Ja, da unterscheiden sich beide Bereiche nicht. Im Sport liegt manchmal je nach Sportart einfach mehr Geld. Das Geld ist natürlich immer ein großer Faktor, und dass wir es eben nicht mit Mitgliedern einer Sportmannschaft zu tun haben, sondern eben mit Arbeitnehmern, ja, die in einem Kultureigenbetrieb sozusagen beschäftigt sind. Da muss man halt nochmal andere Dinge beachten. Aber das Interesse, so ein Gesundheitsprogramm aufzubauen, zu implementieren, das haben ja die Leipziger schon ganz früh begonnen. Also die haben ja schon 2017, bevor ich dahin gekommen bin, angefangen, Super Reha und Therapienetzwerk um die Kompanie zu bauen, was ja schon mal der absolut erste Schritt ist, dass du ein gutes Versorgungsnetzwerk regional oder lokal vor Ort hast. Und wir haben da, glaube ich, wirklich auch was angestoßen. Und die Diskussion hat sich dadurch wirklich auch enorm geöffnet. Und ich muss sagen, ich bin ganz zuversichtlich, dass da viele gute Dinge entstehen werden. Und es kommen ja auch so viele gute Kollegen nach, ehemalige TänzerInnen, die Physiotherapeuten, Ärzte, Sportwissenschaftler etc. geworden sind, die sich jetzt irgendwie alle so formieren. Und
toll.
Also ich bin da eigentlich ganz, ganz optimistisch.
Hört sich nach einem sehr positiven Momentum an.
Ja.
In diesem Sinne, liebe Anja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die echt spannenden Einblicke. Und ja, weiter so und definitiv weiterhin viel Erfolg für dein Wirken.
Ja,
alles Gute.
Ich danke dir, das wünsche ich dir auch. Bis bald.
Danke dir, ciao.
Ciao.
Und zu guter Letzt noch in eigener Sache, wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung im App Store. Wir freuen uns sehr darüber. Viele Grüße.